Lieber Chris, wir sind immer noch in Corona und Tinder ist zusammengebrochen.
Ja, ich glaube, die haben es halbwegs geschafft, den Corona-Overload zu handeln mit ihren Servern. Aber ich glaube schon, dass definitiv die Plattformen da ein bisschen was an Zuwachs bekommen haben. Wir unterhalten uns heute ein bisschen drüber. Ja, was macht Tinder so? Wie funktioniert das? Was wird hinten dran an Daten gesammelt? Und wie verbinden wir das theologisch ja, mit verschiedenen Fragen, die sich da geben? Und wie verändert es uns? Genau. Ja, und hoffentlich... Ja, es ist gut zu verstehen, wir müssen immer noch von zu Hause aufnehmen momentan. Tut uns auch leid. Ja, wir hoffen, ihr kriegt trotzdem alles mit.
Das wird ja wahrscheinlich noch bis Winter dauern, aber...
Genau, mal gucken, wann wir wieder ins Studio können. Aber schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Viel Spaß.
Ich würde ja gleich mit der ersten Frage einsteigen, und zwar mit etwas sehr Banalem und doch vielleicht auch für die Theologie das Relevanten. Was motiviert denn Leute, solche Dating-Apps zu nutzen? Ich meine, es gibt Apps, es gibt Webseiten, Partnership und wie die ganzen Teile heißen.
Die heißen nicht Partnership.
Friendship, keine Ahnung.
Hier dürfen wir eigentlich Werbung machen, ne? Wir droppen hier die ganzen Namen. Kriegen wir Geld von denen?
Ja, wenn wir die anschreiben, bestimmt.
Ja, mit unserer wahnsinnigen Reichweite.
Ja, erstmal,
also warum machen die das, ne? Sozusagen.
Ja, genau, also erstmal merkt man ja schon an den Namen, dass es ja um die Suche nach etwas geht.
Bei Tinder?
Ja, gut, bei Tinder jetzt nicht, aber bei Elite-Partner zum Beispiel.
Okay, warum nutzen die Leute Tinder oder auch Elite-Partner oder was? Es gibt ja schon irgendwie verschiedene Ansätze da irgendwie. Ist es irgendwie Einsamkeit? Ist es einfach nur Sex? Wollen sie eine Beziehung? Wollen sie den Richtigen, die Richtige finden? Genau, also weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil es alles geben wird. Also ich glaube, man kann da höchstens statistisch angehen irgendwie. Und vielleicht ist auch das Gefühl, was man da hat. Also ich tatsächlich würde auch sagen, ich kenn beides. Also in meinem Bekanntenkreis, Leute, die das auch zum Kennenlernen von Leuten nehmen, ziehen in eine neue Stadt, sind irgendwie, kennen halt noch niemanden, ne? Und sind dann vielleicht auch irgendwie jetzt Corona-mäßig völlig isoliert und dann bist halt froh, wenn du halt einfach mal ein paar Leute kennenlernst. Und wenn sich daraus mehr ergibt, ja geil, so. Aber im Prinzip wahrscheinlich vereint die Leute, ist jetzt eine These von mir, die sind, dass sie ja schon in einer gewissen Weise einsam sind. Was auch immer sie genau suchen. Und wenn man sich halt sozusagen dann mit Gleichgesinnten trifft, also jetzt in dem Szenario, man geht irgendwie in eine neue Stadt, dann befriedigt das vielleicht so ein bisschen. Dann gibt es vielleicht Leute, die einfach nur vögeln wollen. Gibt es sicherlich auch. Oder halt eben Menschen, die vielleicht schon längere Zeit Single sind oder halt einfach ein krasses Bedürfnis haben. Also es gibt wahrscheinlich einfach alles.
Ja, garantiert.
Genau, also da finde ich aber auch relativ offensichtlich, ehrlich gesagt.
Ja, wobei ich vermuten würde, um vielleicht einen gemeinsamen Boden dieser unterschiedlichen Motive zu suchen. Das ist jetzt auch eine These erstmal, eine soziologische These vielleicht, dass wir ja in verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche Partnersuchen vorgenommen haben. Also das kennt man ja noch vielleicht aus der Bibel, dass da beispielsweise die Eltern dafür verantwortlich, also die eigenen Eltern dafür verantwortlich waren, den Kontakt mit dem anderen Partner herzustellen. Ne? Also das ist sozusagen die arrangierte Hochzeit, so das Klassische. Mhm. Und dann gibt es auch unterschiedliche Paradigmen. In der Romantik ist dann sozusagen diese individuelle Liebe, ja, der eine Partner, der zu mir passt, der dann irgendwie Romeo und Julia das Böse überwinden kann durch die Liebe und ähnliche Motive. Und es gibt ja nicht nur in verschiedenen Kulturen, sondern auch zu verschiedenen Zeiten ganz andere Modelle, wie wir den Partner finden, der zu uns passt. Ne? Also wenn man zum Beispiel auch nochmal aufs 19. Jahrhundert Russland guckt, wenn man so Dostojewski-Romane liest, da wird man dann oft finden, dass es auch um Geld geht, um Prestige, also die Partnersuche ist nicht vom Charakter abhängig oder von der Individualliebe, sondern dann eher, ob der Mann, natürlich ist es dann ob der Mann das nötige Geld hat, um die Familie abzusichern. Ne? Also wenn man Tinder jetzt beispielsweise im 19. Jahrhundert hineinholt, dann würde es eben nicht darum gehen, dass ich mir die Bilder angucke, sondern da würde es darum gehen, dass ich mir das Portemonnaie angucke.
Fiese Zungen würden sagen, dass es ja heute auch Leute gibt, bei denen das der Fall ist.
Ja, garantiert, ohne Zweifel. Aber man kann irgendwie, finde ich, das heutige Paradigma, das aktuelle, scheint so zu sein, es muss ein Partner sein, der zu mir passt. Und das ist dann vielleicht oft verbunden mit einem Charakter, und auch mit einer politischen Meinung, mit einer gesellschaftlichen Meinung. Also das, was wir ständig, auch in unserem Podcast besprochen haben mit der Bubble, die dann sozusagen durch die verschiedenen Softwaren und durch die verschiedenen Webseiten generiert wird, dass ich nur mit den Leuten rede, die der gleichen Meinung sind. Das könnte man sagen, ist auch das Paradigma, das Beispiel, wie ich mir einen Partner aussuche.
Ich finde es super interessant, weil genau das ist doch so dieses klassische Verkupplungsding. Das hat ja irgendwie, gab es ja schon früher mit irgendwelchen, keine Ahnung, Chiffre-Agencies, da war ich noch zu jung und nicht besonders sexuell interessiert, als das, glaube ich, noch da war, wo dann Leute versucht haben, halt, ja, aufgrund von Interessen oder anderen Sachen halt Leute zu verkuppeln. Und das ist ja schon so, ich glaube, Elite-Partner oder so macht das ganz krass. Ich habe mir da mal den Login-Prozess angeguckt. Da wirst du halt alles abgefragt, was für eine Religion hast du, was für eine politische Einstellung und so. Bei uns als Teenagern war es halt super krass. Was für Musik hörst du? Also, ne, wenn du irgendwie, du hast jetzt ein Mädchen gefunden, die hat ungefähr deine Musik gehört, hat ganz gut ausgesehen. Das war halt quasi schon safe sozusagen. Ja. Also hast du dich dann, also das ist da gibt es halt irgendeinen Algorithmus, der sortiert dich dann zusammen und schlägt dir dann halt Leute vor, die so ein bisschen so ticken wie du. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da keiner Bock drauf hat. Also natürlich machen die Geld und so, aber ich kenne jetzt keine Zahlen, aber es scheint mir schon unbestritten zu sein, dass halt eben Tinder und Co. Den Datingmarkt halt komplett umgekrempelt haben. Vielleicht auch, weil die kostenlos sind. Also kannst natürlich dazu zahlen, so, aber um es zu benutzen, ist erstmal kostenlos. Ich glaube, das ist bei vielen Dating-Plattformen nicht so, insbesondere für die Männer. Sie dann zahlen müssen. Aber wo es dann quasi nur noch darum geht, also nur jetzt, das klingt schon wieder wertend, ich will es jetzt erstmal nicht werten, aber es geht darum, du hast einen ersten Eindruck, ne? Jemand siehst ein Bild und dann rechts, links, ja, ja oder nein sozusagen. Und das ist ja eigentlich ein viel weniger aufwendiger Ansatz. Ich weiß ja nichts über die Person, außer mein erster Eindruck ist gut oder schlecht, hübsch oder nicht hübsch. Und dass das halt viel erfolgreicher ist. Und ich finde das Interessante, wahrscheinlich, also könnten wir jetzt zu, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu tief einsteigen, aber Beziehungen scheinen halt komplexer zu sein als nur die Bubble. Ne, also vielleicht finde ich das ja auch langweilig, wenn jemand in jeder Hinsicht meiner Meinung ist. Auch wenn es natürlich wichtig ist, dass ein paar Grundpfeiler sozusagen stimmen. Also es kann vielleicht interessant sein, wir haben, weiß, jetzt politisch eine bisschen andere Meinung, können uns da deswegen angeregt immer unterhalten, was voneinander lernen. Ist halt nicht so, ja, ich find's so, du findest auch so, gut, und jetzt? So, haben wir genug geredet. Aber es ist natürlich auch schön, wenn es eine Grundlage gibt, also dass ich halt nicht wegen jedem Scheiß wieder eine Grundsatzdiskussion aufmachen muss, weil ich sozusagen weiß, wir haben so ein bisschen das gleiche Fundament. Aber mir scheint so, als wäre das halt. Ja, also dieses nur zu gucken, was mit wem da zusammentrifft, also auf den Eigenschaften und die typischen Sachen, die ja zum Beispiel so Elite-Partner-Plattformen abfragen, scheint ja irgendwie nicht so attraktiv zu sein. Warum auch? Vielleicht auch einfach altbacken und dann willst du halt einfach schneller haben und so. Und ich habe mir gedacht, das ist doch auch so ein bisschen dieses Argument gegen Tinder, was aufgebracht wird, dass es so oberflächlich ist. Ne? Also nur weil halt irgendwie jemand da sein, natürlich wahrscheinlich total gepimpt teilweise, ne, mit irgendwie Filtern oder geschminkt oder nur von oben fotografiert und was es da halt, ne, alles gibt. Und aufgrund davon triffst du dann quasi eine Entscheidung. Oder eine erste Entscheidung erstmal. Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, ne, dass das halt total oberflächlich ist. Obwohl, witzigerweise, das ja bei Online-Dating im Allgemeinen auch so war. Also ich kann mich noch daran erinnern, also jetzt ist es ja so weit verbreitet, dass es quasi nicht mehr so richtig peinlich ist, aber sagen wir mal so 15 Jahre, vor 15 Jahren oder so, da war ja Online-Dating schon so, ja, hast du halt im echten Leben keinen abgekriegt, probierst es mal da. Das war so ein bisschen das Klischee. Ich glaube, es hat
Das
damals auch
kenne
schon
ich
nicht
tatsächlich auch
gestimmt.
noch, ja.
Genau, ich glaube, es hat nie gestimmt, aber genau, das war so ein bisschen. Und damals war es ja nicht so. Also da hat man ja trotzdem irgendwie gedacht, nur weil es im Internet ist, ist es irgendwie fake oder so. Obwohl das, glaube ich, gar nicht stimmt, weil du halt vielleicht jemanden kennst, nur ein Foto oder gar kein Foto vielleicht sogar und schreibst dann halt viel oder sowas. Da hast du ja schon eine ganz andere, ganz, also ein ganz anderes Level, ob das jetzt positiv ist oder negativ ist, auf einer anderen Ebene. Das trägt sich irgendwie die ganze Zeit so durch, ne? Mit diesem Vorwurf des Oberflächlichen.
Ich glaube, das ist aber ein Vorwurf, den noch die alte Generation trägt. Ich kenne es natürlich auch noch super gut. Und das hat auf der einen Seite natürlich immer noch mit der Frischheit des Internets zu tun. Das war noch nicht so etabliert. Auf der anderen Seite war eben dieses Chatten mit einem Anonymen. Man hat vielleicht kein Bild oder nur ein Bild gehabt, noch irgendwie so mysteriös. Das hat noch etwas, es hatte vielleicht noch so einen dunklen Touch irgendwie. Ich glaube, in der heutigen Jugend, die wirklich nur noch das Internet kennen, ist es kein Vorwurf mehr. Oder dass Tinder jetzt etwas sei, was eine mindere Qualität habe, als jetzt jemanden in der Bar zu treffen. Und auf der anderen Seite, was du auch noch angesprochen hast, also dieses Verfahren, nur durch einen Blick jemanden zu bewerten. Auch der Vorwurf, dass das etwas oberflächlich ist, stimmt natürlich schon, aber anders haben wir das in der Realität, glaube ich, auch nicht. Also wenn man in den Supermarkt geht und einen Menschen anguckt, dann wertet man ihn innerhalb der ersten paar Millisekunden, glaube ich, schon. Und das ist, glaube ich, auch nichts, was den Menschen irgendwie, was ihm negativ anzulassen ist. Das ist unser ganz gewöhnliches Verhalten, vielleicht ganz instinktmäßig auch schon in uns angelegt, wo wir da auch gar nicht so viel machen können gegen. Und ich glaube, diese Software hat es einfach, die Leute, die das programmiert haben, haben es einfach gut gemacht, dass sie diese Instinkte gut abgegriffen haben. Und deswegen einfach die Leute so eine Masse bekommen haben, weil das an die ganz banalen Sachen sich bei Menschen ransetzt.
Ja, ich ist auch immer mein Eindruck gewesen. Also ich weiß nicht, ob es da auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Also wir sind deshalb zwei Männer, die sich darüber unterhalten, ein bisschen uncool vielleicht auch. Ich glaube schon, dass es grundsätzlich unterschiedliche Erfahrungen gibt zwischen Männern und Frauen, was Dating angeht. Also es muss man jetzt, glaube ich, kein Prophet sein. Also alleine, wenn du irgendwie so Likes anguckst an irgendwelchen Profilen bei so Dating-Plattformen, ist ja so meine Erfahrung, dass die Frauen, zumindest die halt irgendwie in der dem Schönheitsideal halbwegs entsprechen, dass sie halt völlig überrannt werden sozusagen mit irgendwelchen meist wahrscheinlich ziemlich dummen Anfragen oder Right Swipes, ja, wie auch immer das. Gibt es dafür ein Wort eigentlich bestimmt? Like klingt irgendwie falsch, aber gut, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja bei Männern vielleicht ein bisschen schwieriger so, zumindest bei mir war es immer so. Genau, aber es war auch immer meine Erfahrung, wenn ich mich selber beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob das andere Leute nicht so haben, ob ich da irgendwie oberflächlicher bin als andere. Ja, kann schon sein. Aber meine ehrliche Einschätzung war halt schon so, ich gehe irgendwie auf eine Party und gehe so in einen Raum. Und das mache ich gar nicht bewusst, aber man sortiert die Leute schon so ein bisschen ein. So von wegen so, keine Ahnung, die eine steht da mit ihrem Freund oder was auch immer. So sieht zumindest so aus, dann ist sie irgendwie raus oder so. Ne? Oder die andere ist überhaupt nicht mein Fall, ist irgendwie raus. Ja, die vielleicht oder so. Mhm. Also man sortiert das irgendwie super schnell ein. Also und dann auch beim zweiten Mal, also zum Beispiel, ja, er ist ganz attraktiv, aber dann unterhält man sich 10 Sekunden und man weiß schon, ach du Scheiße, never gonna happen, ja, so irgendwie. Also es gibt irgendwie, ich glaube, da gibt es auch Studien zu, dass du halt irgendwie innerhalb von 30 Sekunden oder so, also dass es wirklich sauschnell geht, wie du Leute erstmal einkategorisierst. Also klar, das kann sich später dann ändern in längeren Beziehungen und so, ne, und keine Frage. Aber wahrscheinlich funktionieren wir irgendwie so, ne, und oder ist es vielleicht auch so ein Großstadtding oder so, wenn du halt irgendwie wohnst jetzt in einer Großstadt mit 4 Millionen Einwohnern. Und dann hast du ja irgendwie schon ganz andere Möglichkeiten, zumindest theoretisch. Du siehst ja auch viel mehr, was es so gibt oder was auch immer. Keine Ahnung, wie das einen verändert hat oder so. Und vielleicht muss man sich da dann auch einfach irgendwie Kriterien, so Schnellauswahlkriterien haben sich dann vielleicht so entwickelt. Oder, weiß ich nicht. Wie immer müsste man da mal mit einem Psychologen oder Psychologin drüber reden.
Aber das ist ja auch das Problem. Und das haben wir, glaube ich, einmal auch schon bei diesen bei den in der Likes-Folge und Sternchen-Folge ja mal besprochen, je mehr Auswahl du hast, desto schwieriger wird halt dann auch die Suche, weil du dann sozusagen die Kriterien so fein machen musst, dass sie aus 4 Millionen sozusagen den ein oder die eine rauspicken. Und dafür Kriterien zu erstellen, das impliziert, dass du bei den anderen 3,9 Millionen immer wieder scheiterst. Und das hast du in einem Dorf, wo du nur 5 Menschen hast, zur Auswahl hast du eben nicht. Also da reicht dir ein Kriterium. Also in einer Großstadt ist dann sozusagen auch die Suche viel schwieriger und hat auch viel mehr Erfahrung der Verzweiflung und des Scheiterns nach sich. Ich glaube, in dieser Hinsicht... Und unterstützt vielleicht auch Tinder diese Erfahrung des Scheiterns. Also auch noch mal wieder aus der eigenen persönlichen Begegnung. Also obwohl die Menschen, die ich kenne, das oft nutzen, ist die Erfahrung eigentlich immer identisch, nämlich des Scheiterns, dass es nicht geklappt hat. Und trotzdem nutzt man das dann weiter mit der Hoffnung, dass es vielleicht dann doch irgendwie funktioniert.
Ja gut, aber das Scheitern hat man doch auch in der, also sagen wir mal so, weil dieses Scheitern so oft kommt, gibt es doch überhaupt das Bedürfnis nach Tinder. Also wenn halt ich irgendwie im Supermarkt bin und da steht der Hotter Boy an der Kasse und ich spreche den jetzt an und es klappt halt alles, dann brauche ich ja gar keinen Tinder. Mhm. Na, also allein die Tatsache, dass ich eben abgewiesen werde und so weiter, es ist ja der Grund, warum das überhaupt existiert. Also ich glaube, man könnte vielleicht im ersten Schritt festhalten, dass diese Systeme, die es halt gibt, sei es jetzt Elitepartner oder Tinder, dass die versuchen, anhand von irgendwelchen Kriterien zu gucken, was zueinander passt. Und ich finde, es gibt einmal so ein bisschen diesen Algorithmus-Variante. Also wir nehmen irgendwelche Faktoren wie, keine Ahnung, Religion und politische Meinung und was auch immer und matchen da Leute. Und es gibt halt einmal die, vielleicht könnte man es auch eher so die Marktanalyse, ja, du durch Tinder, du nimmst halt einfach jede Menge Leute, lässt sie aufeinander los und lässt sie halt hin und her swipen und am Ende, ja, weißt du halt.
Royal.
ja, so ein bisschen. Also da kommen wir dann jetzt, glaube ich, in zwei Kategorien. Also einmal, was macht das so ein bisschen gesellschaftlich? Also zum Beispiel wie du jetzt mit der Ablehnung, das finde ich super spannend. Und das zweite ist, was passiert hinten dran technisch? Und unser Podcast hat ja schon so ein bisschen den Anspruch, beides zu machen. Ja, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen in dieses Technische reingehen und uns nachher dann nochmal über dieses, was macht das mit Dating vielleicht an sich oder so.
Ja.
Und technisch finde ich, ist das natürlich super interessant, weil eine Firma, also wir nehmen jetzt immer Tinder als Beispiel, weil es halt einfach, glaube ich, der Marktführer ist momentan. Aber es gibt natürlich noch viele andere Plattformen, wie sie alle heißen, ne? Lavoo und Grindr und Bumble und ne? Vielleicht auch Elite-Partner oder Parship oder was auch immer. Die kriegen ja dadurch super interessante Daten. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass du zwei Möglichkeiten hast durch diese krassen Daten, die jetzt erfasst wurden. Also einmal, es gibt ja zum Beispiel bei Tinder auch so einen Score, den du im Hintergrund hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel besonders viel nach rechts geswiped wurdest oder so, dann, also es ist ein bisschen komplizierter natürlich, man weiß nicht ganz genau, was Tinder da macht, aber dann bist du sozusagen ein paar Level höher. Also das ist wirklich so Marktkriterien, ne? Also werde ich die Leute, die halt quasi viel da geliked werden, die matchen dann vielleicht auch mit anderen, die viel geliked werden, ne? Also so die, vielleicht bleiben dann irgendwann so die Hübschen in Anführungszeichen unter sich, ne? Oder die es halt diesen Klischees nicht entsprechen, die kriegen dann vielleicht auch nur andere Leute vorgeschlagen und so, also da gibt es dann so Methoden und was halt krass ist, es hat halt so eine, es ist immer sehr schwer rauszufinden, was sozusagen Leute schön finden oder die Masse sozusagen als, oder schön ist vielleicht wie der falsche Ausdruck, sondern irgendwie gut aussehend oder so, ne, also irgendwas bubbelt da ja hoch, ja, und das ich vermute jetzt schon, dass es vielleicht eher Models sind, ja, die halt dann irgendwie besonders, also, aber es könnte ja auch sein, dass das alles nur suggeriert wird von den, weiß ich nicht, Fernsehen und hin und her und eigentlich finden aber Leute andere Körperformen voll schön. Dann würde man das ja irgendwie auch merken, ne? Also, dann, ja. Also du kriegst quasi so eine, es ist quasi wie so eine riesige Umfrage, ja. Ne? Also welche Leute halt als heiß gelten. Und so. Und natürlich fahren also, die halt da auch die Analysen drauf, ne, mit diesen Sachen. Und die haben sicherlich Statistiken. Ja? Also was ist zum Beispiel blonde Haare, braune Haare? Ja? Was hat mehr Likes oder, keine Ahnung, dürre Körperform, dicke, kurvige? Ne? Also die wissen das alles ganz genau. Also diese Datensachen, die kriegen die halt alle. Ne? In einem Ausmaß, den man es halt noch nicht hatte. Und vor allem in einem Ausmaß, der halt eben, sagen wir mal, instinktiv gefällt wird. Also wenn ich da halt swipe, dann gucke ich ja drauf, erster Eindruck, zack. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Umfrage machen würde, was finden Sie besonders attraktiv oder so, dann muss man da viel mehr nachdenken. Weißt du, du hast irgendwie das Gefühl, vielleicht beobachtet zu sein oder du stehst vielleicht Personen gegenüber und musst jetzt sagen, ja, bei denen finde ich aber hotter als den oder so. Ne? Ja, das ist ja auch immer so ein, da ist eine soziale Interaktion dabei, ich werte den anderen ab oder so, ne? Vielleicht fühle ich mich dann schlecht.
Bewusstsein.
Ja, genau. Und das finde ich, ich glaube, das ist schon zum wahrscheinlich das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass es quasi so wahnsinnig viele Daten von so wahnsinnig großen Bevölkerungsgruppen gibt, die so auf eine instinktive Art und Weise halt einfach nur so nach Instinkt bewertet werden sozusagen. Ja. Also ist halt eine Frage, ob man das gut findet oder schlecht, aber es wird ja de facto so gemacht und diese Datenmengen, die liegen halt bei diesen Unternehmen und die fahren da ihre Analysen drauf. Ja. Mhm. Das ist schon witzig und das wissen auch einige Leute und durch die neuen DSGVO-Gesetze muss der Tinder zumindest ein paar Daten von dir rausgeben. Die geben natürlich nicht alles raus, was sie haben, sondern nur so ein bisschen die offensichtlichen Sachen. Und da gibt es Leute im Internet, die versuchen dann ihre Datensätze zu analysieren und das Ganze dann irgendwie dem Algorithmus anzugleichen. Ne? Also wie muss ich meine Daten mich darstellen und wie muss ich so swipen, dass ich quasi ne, in meinem Score irgendwie begünstigt werde und dann vielleicht die hübscheren Personen abbekomme. Ja?
Okay.
Also das sind ja schon Sachen, das würdest du ja im normalen Leben überhaupt nicht machen. Also das heißt, da gibt es ja so wie so einen Rückkopplungseffekt. Ne? Also klar, wenn halt alle, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, Brünetten hübsch finden oder wie heißt eigentlich Brünett auf männlich? Ja? Menschen mit braunen Haaren. Ja? färbe ich mir die dann, um halt in meinem Score höher zu sein halt irgendwie? Also das gibt ja so einen Feedback-Loop dann, ja. Das ist halt irgendwie super interessant. Und so eine Firma kann ja auch, die halt diese ganzen Daten hat, das geht in beide Richtungen. Einmal analysieren sie quasi den Status quo so von den ganzen Menschen, die da sind.
Ja.
Und einmal können sie das aber auch pushen, gestalten. Genau, also die können quasi die Illusion geben, alle meine Follower, wie heißt das, Influencer auf Instagram, die sehen so und so aus, haben die und die Körperform. Also möchte ich vielleicht auch so sein oder so. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Also es ist, glaube ich, ganz dünnes Eis. Also ich merke das schon, wenn man darüber redet. Ne? Also man hat irgendwie das Gefühl, man redet die ganze Zeit, keine Ahnung, man sagt irgendwelche falschen Sachen oder weiß gar nicht, wie man sich da ausdrücken soll, weil es halt irgendwie alles so bewertet ist. Ne? Also über Schönheit und über gut aussehen oder über bestimmte Körperformen oder Haarfarben oder was auch immer. Aber die können das ja einfach alles machen, so unter der Hand sozusagen. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Also inwiefern kann man das sozusagen dann, also es sind wahrscheinlich riesige Experimente, die halt da laufen irgendwie. Ja.
Also ich würde aber sagen, der Unterschied jetzt trotzdem nochmal zu den Softwaren, die heute laufen und so etwas wie es das schon immer gab, ist nur ein quantitativer. Also nimm zum Beispiel das Alte Testament. Da wirst du, wenn du Schönheit irgendwie nach Schönheit suchst oder nach Schön suchst, auch sehr schnell auf stereotype Bilder von beispielsweise auf Frauen, selbst Gott wird natürlich auch als schön bezeichnet, aber das können wir ja später noch kurz besprechen. Jedenfalls, du wirst auch ein stereotypes Bild dessen bekommen, was der alttestamentliche Mensch für schön
hat. Also die Männer jetzt hauptsächlich oder?
Klar, es ist ja von Männern oftmals geschrieben, also entsprechend dominiert das weibliche Schönheitsbild dort, aber es gibt auch, also auch Männer werden als schön beschrieben, auch die haben eine bestimmte Charakteristika. Das heißt also, natürlich, es ist die Frage, woher kommt das? Ist das aus der Umwelt gegriffen oder ist das durch irgendwas sozusagen eingeschrieben in die Gesellschaft? Aber was wir, das können wir vielleicht nicht so wirklich auch hier beantworten, aber was wir sehen, ist, dass das Alte Testament durch die Beschreibung dieser schönen Menschen ja wiederum den Lesern auch vermittelt, was Schönheit ist, nämlich Schlankheit, so schnell wie eine Gazelle rennen, große Augen haben, braune, schöne Haut und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen das Bild, alttestamentliche Bild von schönen Frauen und das tradiert sich ja dann weiter fort.
Also es ist nicht ganz klar, was ist Ursache und was ist Wirkung sozusagen.
Ja, genau, das ist schwierig zu bestimmen, aber es gibt, also das, was ans Objektive hinein, also das, was objektive Schönheit sein soll, ist, glaube ich, das, was vielleicht so etwas wie Popularität gewonnen hat in einer Gesellschaft. Das ist das objektiv Schöne. Ja, wenn die Schriftsteller des Alten Testamentes eben die Frauen als eine Gazelle mit großen Augen und sowas vergleichen, dann wird das zur objektiven Schönheit.
Und, also das wäre jetzt dein Plädoyer, das ist eher...
Nein, was ich meinte ist, das, was wir im Alten Testament sehen, dass etwas Ähnliches vielleicht ist, was auch Instagram
tut. Also dieses Problem sozusagen. Also
das,
du weißt
das
halt
Schaffen
nicht
von Schönheit. Instagram schafft das auf eine sehr schnelle Art und Weise, auf eine sehr, sehr, es hat viel mehr Daten. Und es hat viel mehr manipulative Wirkung als das Alte Testament. Aber auch dort ist der gleiche Effekt. Also ich schaffe Schönheit durch Beschreibung, durch das Publikmachen einer Schönheit.
Ja gut, aber das ist ja jetzt schon ein Statement, ne? Also dass du sagst, dass dieses Beschreiben dieses Schönheitsideal sozusagen verstärkt. Mir ist es nicht ganz so klar, was Ursache und Wirkung ist. Aber ich glaube schon, dass es Faktoren gibt, die sich sozusagen interkulturell und in vielen Zeiten doch irgendwie durchgesetzt haben. Also dass zum Beispiel eher junge Menschen als schön gelten, eher perfekt, also was auch immer perfekt ist, also eher glatte, straffe Haut, ne? Eher vielleicht nicht ganz symmetrische, aber auch jetzt nicht ganz asymmetrische Sachen. Also jetzt zum Beispiel Menschen mit nur einem Auge oder so oder mit einer total schiefen Nase oder so, dass die es ja wahrscheinlich schon immer schwer gehabt haben.
Ja.
Ne? Also dem Bild so zu entsprechen. Also und sicherlich gibt es da auch irgendwelche biologischen Faktoren, ne? Also welche Rundungen man schön findet und so. Das gibt es ja auch Untersuchungen, kenne ich aber jetzt alle nicht.
Naja,
also ich habe schon das Gefühl, dass es so ein paar Sachen gibt, die sozusagen
aber ich meine, vieles davon
universell ist ja sind.
Instinktmäßig, also dass Gesundheit beispielsweise ein Faktor für Schönheit ist, das dürfte ja nun unseren Instinkt zu verdankt sein. Denn es ist ja klar, fortpflanzungsmäßig kann ich mit einer kranken Person meine Familie sozusagen nicht überleben lassen und dann entsprechend orientiere ich mich auf junge Menschen vielleicht.
Genau, obwohl das natürlich überhaupt nicht unbedingt zusammenhängt. Ne? Also nur weil ich irgendwie, keine Ahnung, in der Schlägerei meine Nase deformiert habe, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie schlechteres Genmaterial hätte oder so. Ja.
Genau.
Also es, wir sind da im Prinzip auch manchmal Opfer von irgendwelchen Sachen, die halt einfach sich so festgesetzt haben, dass wir irgendwie denken, ja, okay, also es ist auf jeden Fall,
also
das ist schon krass, wie viele Faktoren das hat und wie schwierig das ist überhaupt, das klar zu kriegen in seinem Kopf.
Vielleicht kann ich jetzt noch ergänzen, was eigentlich Schönheit bei Gott bedeutet. Auch hier im Alten Testament wird Schönheit, also weil Gott ja sozusagen keinen Körper im Alten Testament besitzt, obwohl er ja natürlich manchmal mit Tieren oder auch mit Menschen verglichen wird, kann man Gott ja nicht sozusagen schöne Augen unterstellen oder keine Ahnung.
Bizeps oder so.
Bizeps, ja, irgendwie. Aber trotzdem, genau, also er wird aber dann mit Eigenschaften assoziiert, die ihm entsprechen, zum Beispiel Majestät und Herrschaft, und das wird als Schönheit auch Gottes verstanden. Also wenn und dieses Attribut, dass er majestätisch und stark und Herrschaft inne hat, das wird mit Schönheit verstanden. Und Menschen, die dem entsprechen, also Könige, werden dann auch als schön betrachtet. Und zwar nicht, weil sie dann schön aussehen, sondern eben, weil sie Macht haben.
Ja, genau,
also Schönheit ist sozusagen ein Begriff im Alten Testament, der nicht so sehr an der äußeren Haut klebt, an der Hülle des Menschen, sondern an den inneren Eigenschaften auch stark sein kann.
Genau, und das ist doch auch das, wo da heute der Konflikt entsteht, oder?
Ja.
Wenn ich sage, ich finde meine Frau schön,
ja.
Ne, dass das halt eben irgendwie alles umfasst. Und
genau.
Dass es vielleicht so ähnlich ist, naja, ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber vielleicht so ähnlich ist wie mit Liebe, dass halt die Liebe ja dann nicht mehr da ist, wenn ich sie objektiv beschreiben kann. Also wenn ich weiß, warum ich meine Frau liebe, aus welchen 5 Gründen, ich kann das ganz klar benennen, dann ist es keine Liebe mehr. Weil dann ist es was Objektives und nicht was, was irgendwie darüber hinausgeht, könnte man jetzt vielleicht mal ganz platt sagen.
Mhm.
Und genau.
Nicht äußerlich, müsste man sagen. Objektiv vielleicht schon, aber nicht äußerlich, ja?
Ja, okay, das vermischt sich jetzt. Ich glaube, dass es tatsächlich auch objektiv für innere Werte gilt.
Ja.
Also selbst das, dass ich nicht genau sagen kann, nur weil mein Partner diese 5 Punkte erfüllt, deswegen liebe ich ihn also. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Aber ich glaube, im Englischen machen die es ja auch so, ne? Wenn ich ja beautiful oder handsome oder so sage, dann betrifft das ja auch mehr als nur die Optik. Also das scheint da dann auch tatsächlich im Alten Testament schon so zu sein, dass es halt ja, vielleicht ist wirklich der Unterschied zwischen gut aussehen und schön sein oder so. Ne?
Mhm.
Also das beim Aussehen merkt man ja schon, es geht nur ums Aussehen. So.
Ja, und der andere Konflikt, ich glaube, das hast du auch kurz angesprochen, ist eben zwischen inneren und äußeren Werten. Also das nochmal, also bei Gott können auch innere Werte wie Majestät und Herrschaft schön sein. Und was wir vielleicht in unserer Gesellschaft viel stärker in den Vordergrund rücken, sind die äußeren Werte. Nicht? Also eben gute Haut oder was du eben auch mal geschrieben hast.
Ja, aber gibt es nicht auch, was du gesagt hast, ne? Zum Beispiel, dass es ja auch Zeiten gab, in denen zum Beispiel eine gute Partie finden, halt zum Beispiel finanzielle oder in irgendwelchen Ständen oder Kasten oder so, ne? Mhm. Und dass das geht ja auch über das Aussehen hinaus. Also, dass du zum Beispiel sagst, ich glaube schon, dass wir probieren, und zumindest habe ich das bei mir auch beobachtet, dass wir probieren, vom Äußeren auf solche anderen Sachen zu schließen und, und auch so darstellen. Also zum Beispiel, wenn ich bestimmte Klamotten anhabe, ne, dass, also angenommen, ich trage jetzt ein bisschen punkige Kleidung oder Frisur oder so, dann erweckt das ja schon den Eindruck von der Person, die mich sieht, dass ich diese Eigenschaften nicht nur optisch habe, sondern auch charakterlich. Also ich bin vielleicht systemkritisch, bisschen rebellisch, ne? Höre vielleicht die und die Musik, mag es vielleicht nicht so, wird jetzt vielleicht nicht auf ein Klassikkonzert gehen oder ich wäre vielleicht, weißt du, also man versucht ja quasi die, sich auszudrücken damit. Oder es geht ja auch mit zum Beispiel Reichtum so, ja, wenn ich halt total, keine Ahnung, mich da vom Porsche fotografieren lasse und oder mit irgendwie krassen Goldketten, also ich irgendwelche Klischees jetzt versuche ich jetzt auch zu bemühen, ne? Dann soll das ja suggerieren, mein Wert dahinter ist halt, oder mein Leben dahinter, oder keine Ahnung, wie ich irgendwie bin oder was ich habe oder so, ist das gehört halt, also das möchte ich damit irgendwie zeigen. Also es geht sozusagen nur darum, nicht nur um mein Gesicht, sondern auch um, für was stehe ich.
Ja.
Und das geht ja in allen Sachen. Also ist jetzt ein bisschen vorbei, aber zum Beispiel bei Musik, ne? Also wenn du irgendwie sagst, also ich habe jetzt einen dunklen Lidschatten, dann wurde das vielleicht assoziiert mit eher alternativer Musik oder mit, oder so. Oder wenn ich jetzt halt irgendwie, mit Klamotten natürlich, ne? Welches T-Shirt man trägt, ich habe jetzt einen Wollpulli an, dann bin ich vielleicht eher Emo, ja, oder irgendwie so, ne? Also, weiß ich nicht, ich wollte damit sagen, dass das Äußerliche und das, was dahinter ist, dass es ja natürlich offensichtlich eigentlich getrennt ist, aber dadurch, dass es so eine Art Konvention gibt, dass ich ja verstanden, ich möchte ja gelesen werden, also oder nicht alle, und es gibt Leute, die rebellieren dagegen, klar, und das funktioniert nicht immer, aber die Leute wollen ja schon nicht missverstanden werden und nicht misseinsortiert werden. Also das heißt, du probierst ja schon, Sachen anzuziehen und dich so zu schminken oder was auch immer, dass die Leute schon ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem, was du wirklich bist oder was dir zumindest wichtig ist. Also ich möchte zum Beispiel rebellisch oder, ne, seriös oder wie auch immer rüberkommen mit gewissen, also das betrifft ja alles, ne, Sprache und alles, keine Ahnung.
Also mir fällt dazu ein, einmal eine theologische Sache nämlich und eine anthropologische vielleicht. Also dieses Auseinanderfallen von innerer und von äußerer Hülle und innerer Wert, das stellen wir scheinbar ja nur bei Menschen vor. Also, dass man sozusagen, wie du sagst, seine innere Persönlichkeit, seine Systemkritik, seine rebellisch sein, seine Autonomie, wenn man das, was man im Inneren trägt, äußerlich darstellen will, dann muss ich mich vielleicht so punkig anziehen. Und das ist sozusagen bei Menschen beobachtbar. Man könnte vielleicht sagen, bei Gott ist das so, auch hier nur so eine Spekulation, dass bei Gott Inneres und Äußeres nicht getrennt sind und nicht getrennt werden können. Das heißt, Gott ist in äußerer Gestalt immer das, was sein innerer Gestalt ist. Und da könnte man vielleicht so etwas wie wieder Macht und Majestät sein nennen. Also das, was seine innere Schönheit ausmacht, dass er majestätisch und machtvoll ist, das ist auch seine äußere Gestalt. Wenn man ihn ansehen würde, würde man genau sein Inneres sehen, nämlich diese Majestät und Macht. Das könnte man dann natürlich auf Christus beziehen. Ne? Also wenn Christus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir diese These jetzt nennen, dass es keine Aufteilung gibt zwischen innerer und äußerer, dann muss man ja wirklich sagen, wer Christus gesehen hat, also erlebt hat, der hat wirklich Gott gesehen. Also das ist ja schon eine steile Aussage. Wer einen Menschen gesehen hat, der vor 2000 Jahren hier auf der Erde rumgelaufen ist, der hat Gott wahrhaft
gesehen. Ja, aber das widerspricht doch deiner These, oder? Also ich würde auch sagen, dass das eben nicht funktioniert, ne? Also dass man eben nicht sagen kann,
auseinanderfällt.
Also dass wir halt einfach nicht sagen können, Gott ist etwas, was wir sehen können, so oder, ne? Also es geht ja irgendwie de facto nicht. Und selbst wenn, es gibt ja so diese Erzählung, dass es überhaupt nicht möglich ist für Gott, dass wir es gar nicht erfassen könnten, keine Ahnung, Kopf würde explodieren oder so, wenn wir mit unseren Sinnen, es geht wahrscheinlich weit über das Sehen hinaus, überhaupt nicht fähig sind, das irgendwie zu ertragen.
Genau, aber dann hätten wir natürlich schon ein Problem, wie wir diese Aussage Jesu interpretieren, wer mich sieht, sieht den Vater.
Also, genau, weil ich schon sagen würde, dass es da nicht ums Äußerliche geht. Sondern ja, dass es
und ich würde sagen, es muss auch ums Äußerliche gehen, weil sonst haben wir wieder so eine Spaltung und sagen, Gott ist wieder nur im Inneren verstehbar und im Äußeren hat er nichts zu tun.
Nee, also, nicht deswegen. Aber ich meine rein körperlich. Also dann würdest du ja zum Beispiel sagen, Gott ist männlich, weil Jesus männlich war. Oder würdest du sagen, Gott hat südländische Hautfarbe, ja, weil Jesus wahrscheinlich als Jude in Palästina eher so eine dunklere Hautfarbe hatte.
Ja? Ja.
Oder keine Ahnung, lange Haare, ja, was auch immer. Also weiß man natürlich jetzt nicht ganz genau, was für eine Frisur er hatte. Also und das wäre doch ein Kategoriefehler. Also ne,
ja, ja.
Das ist ja nicht das, was Jesus meint, sondern er meinte ja wahrscheinlich eher, guckt, wie ich mit den Armen umgegangen bin, ja, mit den Ausgegrenzten, ja, zum Beispiel mit den Frauen, die es damals, oder Kindern, die es damals richtig hart hatten in der Gesellschaft. Ja.
Ja,
schaut, wie ich mit denen kommuniziert und wie ich mit denen Beziehungen gehabt habe. Also es muss doch eher um die Faktoren gehen. Also es ist für mich relativ offensichtlich.
Für mich zwar auch offensichtlich, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich so gänzlich vom Körper trennen würde. Natürlich macht das für mich total Sinn, wenn du sagst, wir können ihn jetzt nicht auf einen Mann, eine braune Haut und 30 Jahre reduzieren. Aber so wie Christus, also so wie Jesus eben gelebt hat, dass er vielleicht in Lumpen rumgelaufen ist und kein Zuhause hatte und mit seiner Gang da unterwegs war, das hat doch auch körperliche Aspekte.
Ja gut, natürlich, also dass er nicht in der Sänfte sich rumtragen lassen hat, in seiner Goldtunika oder so, ne? Also
genau.
Klar, ja, das, genau. Das schon, also, ja klar, also, ja, ich glaube, man kann es halt so zusammenfassen, alles, was wir tun, ist halt irgendwie Kommunikation, ne? Also selbst wenn ich mich in einer bestimmten Weise laufe oder kleide oder welche Sprache ich verwende oder ob ich mich rasiere oder nicht, ne? Also, alles versucht irgendwas zu verkörpern und ich glaube, dass in der Hinsicht das natürlich ein Statement ist von Gott, dass er sich eben sozusagen als Schreinersohn im Stall hat gebären lassen, wenn man so sagen kann.
Ne, ja.
Das ist alles ein Statement, dass es eben nicht ein Pharaonenkind war irgendwo, ja, was halt dann, keine Ahnung, in Blattgold gebadet hat oder das, wenn man reich ist, keine Ahnung. Genau, also solche Sachen sind schon Statements. Und auch, dass er ne, im Sand rumgelaufen ist und wie auch immer. Also das sich so nicht trennen, das stimmt schon. Aber es betrifft, glaube ich, nicht das, was er halt einfach war. Ne, also jetzt zum Beispiel palästinensischer Mann mit Mitte 30. Also das würde ich ja irgendwie schon rausnehmen wollen.
Genau, sozusagen, es ist schwierig, da die Grenze zu ziehen. Wir könnten sie vielleicht sagen, wie du es gerade formuliert hast, nicht das, was er war, sondern das, was er tat und sein Leben sind vielleicht Repräsentationen Gottes. Vielleicht,
ja, oder die Beziehung, die er gehabt hat. Ne?
Die Beziehung, ja. Es ist jedenfalls schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen.
Wir sind ganz schön abgedriftet vom Daten.
Ja,
fällt mir gerade auf.
Naja, gut, vom Daten ja, aber nicht von Schönheit. Also das, was Schönheit ausmacht.
Ja, das
vielleicht stimmt. Nur eine kurze Sache, die ich noch ergänzen will. Also der alte Begriff Eitelkeit bezieht sich auch auf diese Spaltung von innerer und äußerer Werten. Und Eitelkeit würde bedeuten, dass ein Mensch nur eine äußere Erscheinung mit einer äußeren Erscheinung etwas ausdrücken will, was er im Inneren nicht ist. Also wenn sich jemand, der eigentlich ein Banker ist, als Punk anzieht, dann würden wir das Eitelkeit nennen.
Also ja, stimmt. Das hat auch schon was damit zu tun. Also die Leute merken, wenn es nicht übereinstimmt. Ne? Wenn ich sozusagen als Punk mit dem BMW von meinem reichen Vater an die Einkaufszeile fahre.
Genau, ja.
Das passt dann irgendwie nicht zusammen oder so, ne?
Ja,
ja, stimmt.
Und hier können wir vielleicht den Bogen zurückbiegen an Tinder und die Fotos, die dort präsentiert werden. Hier wäre eben vielleicht ein Vorwurf zu erheben, das könnten wir auch als These formulieren, ob dort die Bilder nicht eben Eitelkeitsbilder sind. Sie entsprechen gar nicht den inneren Menschen, sondern sind eigentlich nur eine Zuschaustellung dessen, was unsere Wünsche vielleicht wollen.
Ja gut, aber das habe ich doch immer. Das habe ich doch auch, wenn ich mich schick mache, um in den Club zu gehen. Und also als jetzt Single sozusagen mit der Absicht, vielleicht jemanden kennenzulernen.
Ja.
Ich möchte mich ja immer irgendwie von der richtigen Seite tragen. Und ich meine, jeder von uns hat halt irgendwie abartige Seiten an sich. Ne? Also wenn man die jetzt irgendwie zeigen würde, dann wäre man wahrscheinlich schon unattraktiv. Also ich habe die Seiten zumindest auf jeden Fall. Ja,
ja, aber jetzt hast du eben gesagt, von der richtigen Seite. Ich will mich von der richtigen Seite zeigen. Wenn ich mich aber sozusagen in der Modenliste Eitelkeit darstelle, dann zeige ich mich nicht von der richtigen Seite, sondern nur von der Seite, die, von der ich meine, dass sie am besten ankommt. Oder nicht?
Ja, okay, aber das stimmt. Das ist aber wieder dieses Algorithmus-Ding, was ich vorhin meinte, oder? Also, dass es einen Unterschied gibt zwischen... Ich versuche durch mein Äußeres, mich auszudrücken. Das ist ja tatsächlich auch, glaube ich, ist es nicht irgendwo in irgendeiner Bedürfnispyramide auch, ne? Also dass halt quasi, wenn meine Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, WLAN, wenn das erfüllt ist, dass ich dann halt irgendwie, zum Beispiel, ich glaube, es wurde damals an Klamotten festgemacht, also dass es irgendwie wichtig ist für Menschen, dass sie die Möglichkeit haben, Klamotten zu tragen, die ihnen halbwegs entsprechen, in denen sie sich irgendwie wohlfühlen. Wahrscheinlich in dem Kontext, in dem sie gerade leben. Also dass ich schon, ja, also ich kann mich sozusagen so anziehen und so kleiden oder so schminken oder posieren, ne, vor irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, meinem Auto oder so. Ich kann das so machen, dass es mir entspricht. Mhm. Also das ist wirklich sozusagen, das ist ja Kommunikation, ne? Also ich möchte ja sozusagen bei dem anderen etwas erwirken. Also ein Bild soll entstehen bei dem anderen im Kopf oder bei der anderen, die irgendwie so ist, also erstens mal mich gut dastehen lässt, aber auch so, wie ich schon bin. Ja, genau. Das ist ja die eine Möglichkeit. Genau, und die andere? Ja, genau, das ist die Frage. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit, die ich für tatsächlich gar nicht ungesund halten würde. Ne? Also weil das einfach Kommunikation ist. Ich möchte ja so kommunizieren, wie ich bin, und die Person soll mich ja so schon, also aus dem Grund nach rechts swipen, weil ich so wirklich bin. Ja, und das andere ist, ich versuche sozusagen den Algorithmus zu täuschen, um. Ja, das ist noch eine dritte Sache, genau. Also einmal, ich will einfach nur möglichst viele Dates haben, keine Ahnung, oder ich möchte mich, das gibt es aber auch im echten Leben, ne? Also dass du halt irgendwie sagst, ich ziehe vielleicht einen Anzug an zu meinem Date oder halt ein Ballkleid, obwohl das gar nicht ich bin. Also ich möchte sozusagen, es wird von mir erwartet, oder ich habe das Gefühl, die meisten Menschen finden das halt, weiß ich nicht, sexy oder attraktiv oder so und so auszusehen. Dann mache ich das, obwohl es nicht mir entspricht. Und das Gleiche gibt es wahrscheinlich bei Online-Dating-Plattformen auch. Also ich möchte halt einfach möglichst viele Kontakte knüpfen und versuche mich deswegen so zu faken, dass es halt möglichst vielen Leuten gefällt.
Mhm. Also das heißt, in diesem zweiten Fall würde ich quasi eine Lüge anziehen.
Genau, da würdest du Lüge anziehen, aber das ist ja auch wiederum nicht, hat eigentlich nichts mit Online-Dating zu tun, sondern diese gleichen Schemen, die gibt es ja auch ohne. Ne? Also zum Beispiel, ich ziehe eben den Anzug an, in meinem Fall, obwohl es gar nicht zu mir passt. Ja. Aber es wird halt erwartet, oder ich tue mir höhere Chancen ausrechnen. Aber irgendwie, ja, genau. Und das Dritte wäre halt dann, den Algorithmus zu schlagen, ne? Bei Tinder jetzt. Mhm. Also dass ich zum Beispiel sage, wenn ich maximal, ich weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert, aber ich swipe nur jeden fünfte Person nach rechts, weil dann denkt der Algorithmus, ich bin picky, ja, und picky sind nur die Leute, die halt irgendwie besonders hübsch aussehen, und deswegen matche ich dann mit, ne, anderen Sachen. Oder ich schreibe immer mindestens dreimal zurück, auch wenn die andere Person gar nichts ist, weil dann der Algorithmus sagt, weißt du, ich bin nicht nur ein Bot, der die ganze Zeit nach rechts swiped und alle Leute versucht, ne, oder so. Oder ja, solche Dinge, ne? Also ich habe so und so viele Zeichen in meiner Beschreibung drin. Weil also das ist
ja dann wirklich manipulieren der Umwelt und manipulieren des Systems. Und so etwas haben wir dann nicht mehr in der Realität, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man könnte vielleicht sagen, das ist ja quasi einfach nur das nochmal eine Stufe zu Ende gedacht. Also ich versuche sozusagen, meinen Marktwert zu steigern, um andere Personen, die halt der Tinder-Marktwert ist dann so dieser Score im Hintergrund, ja. Also die besonders hübschen matchen halt nur, oder das, was Tinder für besonders hübsch hält, oder andere, die Leute von Tinder matchen nur mit anderen Leuten, die halt eben bestimmte Kriterien erfüllen. Ja. Und ich möchte sozusagen möglichst weit hoch auf dieser Skala, um möglichst Marktwerte, keine Ahnung, andere Personen zu bekommen, weil ich dann das Gefühl habe, einen besseren Deal gemacht zu haben. Also so wie beim Einkaufen, keine Ahnung, mein Smartphone kostet jetzt da 10 Euro weniger oder so. Ich kriege das bessere Smartphone, obwohl ich eigentlich weniger Geld zur Verfügung habe oder so. Also diese Denkweise, ne? Ich bin mittelhübsch, aber ich kriege halt jemanden, der einen Tick hübscher ist als ich. Oder vielleicht sogar, weißt du, dann fühle ich irgendwie, als hätte ich mich einen guten Deal gemacht. Das sind ja eigentlich alles so Shopping-Kriterien.
Ja, ja, klar. Nur die Methode ist eine andere. Weil natürlich kann ich mich auch in der Realität sozusagen am Marktwert orientieren, um meine Verhältnisse zu verbessern. Aber ich kann nicht das System manipulieren. Und hier bei Tinder, so wie du es beschreibst, klingt das ja so, als ob ich, ja, wie du den Google-Algorithmus ja auch mit diesem Johnson-Beispiel beeinflussen kannst. So etwas kann ich ja nur tatsächlich in der virtuellen Welt machen,
Genau,
dass
ja,
den
das wäre das
Algorithmus so
Neue.
drehen, dass er auch noch meinen Marktwert zusätzlich steigert. Und das kann ich in der Realität ja nicht machen. Das ist vielleicht der große Unterschied, wie sich Dating verändert. Ich kann sozusagen das System der Auswahl in der harten Realität nicht beeinflussen. Das kann ich aber vielleicht in der digitalen Welt.
Das stimmt, aber die Denkweise dahinter,
Ja.
die hatten wir natürlich, das haben Menschen natürlich vorher schon. Also, dass Menschen
Ja.
zum Beispiel. Leider muss man ja sagen, oder weil sie halt oberflächlich sind oder was auch immer, eben in diesen Marktkriterien denken. Das gibt es ja auch ohne, ich weiß nicht, ob es schon immer gab, also, oder die Markt, wahrscheinlich haben sich die Marktkriterien auch einfach geändert. Ne? Früher war es halt eben eher das Geld, heute vielleicht eher das Aussehen oder so, ne? Oder der Fame oder also, ne? Genau, aber dieses Ding, dass ich halt irgendwie als Mensch eben andere Leute anhand von Marktkriterien leider bewerte, das gibt es ja schon. Es ist nur sozusagen, dass es jetzt nochmal eine andere Möglichkeit gibt, das auszunutzen, sozusagen.
Ja, genau. Und das
Das
ist auch
stimmt auf
schon
jeden
auch
Fall.
eine Erweiterung. Also, ja.
Es weiß ich nicht, man kann da so unendlich lange drüber reden irgendwie. Also ich habe noch zwei Punkte in meinem Kopf.
Ja.
Einmal, einmal noch ein Datenpunkt. Und zwar, das hatten wir ja schon so ein bisschen angesprochen mit diesen Analysen, die man dann fahren kann. Ne? Also das machen natürlich die Nerds auch. Also wenn die halt irgendwie so einen Datenhaufen haben, dann ist es einfach super interessant, rauszufinden, was man da halt so machen kann mit. Ne? Und es gibt ja zum Beispiel diese Urban Legend, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, dass irgendwie Amazon, ich weiß nicht, ob es vor der Frau oder vor ihrem Umfeld, vor der Familie war, dass Amazon herausgefunden hat, dass eine Frau schwanger war, aufgrund der Art und Weise, wie sie Amazon bedient hat. Ne,
Okay.
also jetzt nicht nur, ich glaube, es war ein bisschen mehr als nur, die guckt halt nach Produkten, die man eben als Schwangere oder als frische Mutter braucht, sondern vielleicht auch einfach nur, weil man anders reagiert. Ne? Und deswegen, das hat nach dieser Legende Amazon dann registriert durch den Algorithmus und hat ihr halt dann quasi Werbung geschickt. Also per Post war das wohl. Und das hat dann der Vater oder ich glaube, es war eine junge Frau, also wahrscheinlich hat sie noch zu Hause gewohnt. Der Vater gesehen und hat dann darüber festgestellt, dass sie schwanger ist, obwohl sie das ihm gar nicht gesagt hatte. Und das heißt, man kann halt irgendwie durch manche Datensachen vielleicht ganz andere Schlüsse ziehen. Und das ist ja das, was
Ja,
auch immer so ein
ja.
bisschen dieses Big Data-Ding, was halt so spannend ist. Und ich habe mich zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel so, das wird sicherlich irgendwie gemacht, ja, aber du kannst ja sicherlich so völlig kranke Abhängigkeiten, du kannst zum Beispiel versuchen, Stimmungen wahrzunehmen. Also ändert sich mein Swipe-Verhalten, wenn ich in einer anderen Stimmung bin.
Okay.
Wenn ich, oder weiß ich nicht, ändert sich mein Swipe-Verhalten mit Wahlergebnissen oder mit
Okay,
Naturkatastrophen? Ne? Oder kann ich, und kann man das irgendwann rückführen? Kannst du sagen, hey, hier in dem Bereich, das swipen die alle so und so, ist da
ja,
jetzt vielleicht gerade
garantiert.
was passiert oder so? Ne? Oder auch für Individuen. Ne? Jetzt kann ich irgendwie durch Swipen rausfinden, als Frau, wie mein Zyklus ist. Ja? Oder. Gibt es sowas oder gibt es was Vergleichbares bei Männern zum Beispiel? Ne? Oder habe ich, ja, keine Ahnung, oder kann ich vielleicht auch
Also
ganz
was?
banale Sachen, ne? Wie lief mein letztes Date? Also, wenn ich mich getroffen habe, vielleicht weiß man das ja als Tinder so ungefähr, die haben die Nummer ausgetauscht, dann haben sie sich nicht mehr gesehen. Und danach swipe ich halt besonders viel oder besonders gar nicht. Oder ich swipe Leute, die mich an die Person erinnern, mit der es nicht geklappt hat, die jetzt eher nach rechts und vorher habe ich sie aber geliked oder so. Ne? Also, du kannst ja irgendwie. So
Also was
tonnenweise Zeug halt damit machen.
ich kenne oder von mal gehört habe, ein ähnliches Beispiel ist, dass Google aufgrund der Suchanfragen längst vor den Gesundheitsbehörden weiß, wo eine Grippewelle ausbricht, und zwar weltweit. Die können das direkt
Ja,
bestimmen durch die
klar.
Anfragen und durch die Apothekensuche und so weiter. Die wissen sofort, okay, in Südamerika, in Brasilien ist die nächste Grippewelle, und erst eine Woche später oder 2 Wochen später kommt das Ganze bei den Behörden an.
Ja,
Und
stimmt, ja.
Ähnliches meinst du ja jetzt auch hier mit diesen Daten, also Analysen anzustellen mit diesen Daten, die bei Tinder oder sonst wo sind.
Ja, und auch bei mir selbst, ne? Also, dass ich ja, ich bin ja quasi unfassbar ehrlich, unterbewusst, auf was ich stehe und auf was ich nicht stehe. Und das heißt, Tinder weiß natürlich dann wahrscheinlich besser, als ich es selber weiß, auf was ich unterbewusst so stehe. Also auf welche körperlichen Merkmale oder auf welche, keine Schemen im Gesicht oder auf welche Haarfarbe oder was auch immer.
Ja.
Und das gebe ich ja, das wissen die dann einfach, ne? Also, und weil Tinder eben nicht anonym ist, also man verknüpft das ja mit seinem Facebook-Account oder Insta-Account oder seiner Telefonnummer oder Kreditkarte oder natürlich auch seiner Location und so weiter, ne? Gibt es natürlich da schon, muss man schon sagen, sehr intime Profile, die sich da draus dann ergeben, ne? Also,
also hier ist der Datenschutz dann nochmal besonders fragil und herausgefordert auch.
Ja, und das Dilemma ist ja so ein bisschen, ich muss es ja echt machen. Also ich kenne ja nicht fünf Leute, die mir gar nicht zusagen, um den Algorithmus zu verwirren, dann mal ab und zu liken, weil dann habe ich ja nichts davon, ne? Sozusagen, dann kriege ich, werden mir ja nicht die vorgeschlagen, die ich vielleicht wirklich gut finde.
Ja, ja.
Also das ist
durch die Ehrlichkeit verfängt man sich.
Ja, genau. Also ich finde es irgendwie gruselig, ne? Also wenn dann quasi eine Firma irgendwie besser weiß, auf was ich eigentlich so stehe, also was mir vielleicht auch selber gar nicht so ganz bewusst ist, ne? Also krass, also immer die und die Körperform, die macht mich einfach voll an oder so, ne? Oder, und ich weiß es vielleicht selber noch gar nicht. Oder auch so kleine Sachen, ne? Also jetzt nicht so ganz offensichtliches wie ich finde halt Blonde gut oder so, ja, sondern weiß ich nicht, so und so eine Nasenform oder so und so ein.
Ja, ja, klar. Okay.
Also, keine Ahnung, also das ist, glaube ich, auch schon. Also es ist super interessant, glaube ich, für die Firma, aber auch echt gruselig.
Ja, das Problem ist natürlich auch, dass du null Zugriff darauf hast. Also du kannst diese Daten ja selber nicht bekommen und selbst ja, es ist ja quasi fast schon Diebstahl im gewissen Sinne.
Ja gut, Diebstahl würde sagen, das ist gegen meinen Diebstahl. Willen oder ja, also es ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen shady, aber das haben wir ja ganz oft mit so Datenproblemen. Natürlich. Genau. Aber es zeigt tatsächlich auch, das sind alles so Sachen, die du auch nicht bekommst, selbst wenn du deine Daten anfragst. Also man kann ja durch die DSGVO seine eigenen Daten anfragen.
Okay.
Und dann bekommt man natürlich immer nur so die offensichtlichen Sachen, ne? Also was ich halt geschrieben habe und was ich halt...
Ach so, okay.
Ne? Aber das diese ganzen Sachen, die im Hintergrund kalkulieren...
Ja, das sind ja auch Analysen. Das sind
ja, genau. Und das sind aber auch Daten, die sie über mich haben. Die kommen... Also ich habe noch keine Firma gefunden, sei es jetzt Amazon, Facebook, was auch immer, wo irgendwie diese wirklich interessanten Sachen, wo man weiß... Oder zumindest stark vermutet, dass sie das machen, wo man irgendwie da noch mit drangekommen ist.
Ja.
Ich glaube, mit der einzigen Ausnahme, glaube ich, was Max Schrems oder so, der mal bei Facebook irgendwie ganze kartonweise ausgedruckte Sachen dann bekommen hat, als er sehr oft sehr lange nachgefragt hat.
mit, echt?
Ja, ja, genau. Aber sein normales, das ist schon echt krass. Ja, und das Zweite, danach habe ich auch gar nicht mehr so viel, glaube ich. Man kann so lange reden. wie sich das, also was ich interessant fand, ich habe mal, ich glaube, bei Slavoj Žižek oder so gehört, dass das Interessante im Online-Daten im Allgemeinen, aber vielleicht im Besonderen bei Tinder ist, dass sich das Risiko verändert. Also wenn ich jetzt als Heteromann in eine Bar gehe und ich finde eine Frau am Tresen hübsch und ich spreche die an, so hey, kann ich dir ist cool so, kann ich dir einen Trink ausgeben, weiß nicht, ich bin der Chris, wie läuft's so, dann habe ich ja immer das Risiko, dass sie mich ablehnt.
Ja.
Und in der und das ist ja nicht schön. Na, also ich bin bloßgestellt, ich bin peinlich berührt, ich fühle mich vielleicht unzureichend, ne? Also ich war nicht gut genug für diese Person und so. Also das ist ja richtig mies, ja, sozusagen.
Klar, genau.
Und das, genau, und gibt natürlich auch Leute, die sind da völlig immun und baggern einfach alles an, was da kreucht und fleucht, ne? Aber aus der Perspektive kann ich jetzt nicht sprechen. Aber im Online-Dating, also vor allem bei diesem Swipen, da habe ich dieses Risiko nicht. Mhm. Also die andere Person sieht ja gar nicht, dass ich sie gerade gut finde. Ja. Und erst wenn sie auch das sagt, ist es halt da. Und dann ist ein Interesse ja schon bekundet. Also das heißt natürlich nicht, dass es nachher so, war aus Versehen, sorry, kann natürlich immer noch passieren. Aber so diese initiale Hürde, dieses Abgelehntwerden, das optimieren wir sozusagen weg. Ja, das fand ich
im gewissen Sinne ja. Und trotzdem ist ja die persönliche Begegnung ja nicht weg. Also auch dort kann ich immer noch im ersten Date sozusagen erfahren, das ist eigentlich nichts.
Das stimmt, das ist ein krasses Argument, ja.
Aber jedenfalls, das Interessante ist, das Ganze findet erst nach der Bereitschaft zum ersten Date überhaupt statt. Also die krasse Ablehnung an der Bar, wie du sie jetzt beschrieben hast, die ist tatsächlich optimiert. Ja, die ist weg.
Genau, also es ist zumindest das gut, ich meine, beim Flirten, gut, da gibt es auch unterschiedliche Typen, ja, plumpere oder feinere. Also, ich meine jetzt nicht bewerten plump, aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sich nur Blicke zuwerfen, ne, um halt so zu gucken, schaut der oder die überhaupt zurück. Ne, das sind ja so feine Varianten, ne? Also man geht ja vielleicht nicht direkt, also hey du. ne? Also das, aber ja, da, vielleicht hat man das vorher analog dann probiert, so ein bisschen abzufangen, die Ablehnung, ne? Dass ich halt sage, ja. So einen Blick zuzuwerfen, das ist jetzt, damit komme ich noch klar, wenn mir natürlich jemand sagt so, ey Digi, du bist voll hässlich, ja, dann komme ich 2 Tage nicht mehr klar, so, weil es halt eine krasse Ablehnung ist, ja. Ja. Aber trotzdem, es scheint doch irgendwie da zu sein, ne? Also dieses, man hat weniger Risiko, man kann es so beiläufig, ne? Ich kann auf dem Klo sitzen und mal so die nächsten 20 Leute swipen, ohne halt irgendein Risiko zu haben, ne? Das ist ja schon irgendwie krass anders. Also,
ja, und es entspricht ein wenig auch dem Trend unserer Gesellschaft, die ja doch versucht, diese unangenehmen Themen von Tod bis Angst und sowas zu vermeiden. Und ja, ich meine auch, wir haben ja auch zunehmend eine Sicherheitsgesellschaft, die genau das, die Risiken und Freiheiten, die in der Begegnung, in der persönlichen Widerfahren ist, zu minimieren sucht. Ne? Also jedenfalls scheinen da gewisse Trends vorzuliegen.
Ja, ohne Frage. Also ich glaube gerade bei Sexualität, weil das vielleicht auch so ein doch noch peinliches Thema ist oder irgendwie intimes Thema ist.
Ja.
Ne? Also mir fällt auch zum Beispiel Pornografie ein, dass du halt sagst, dadurch, dass ich sozusagen Sex konsumieren kann, passiv, ja. Ohne oder auch das Risiko einer echten körperlichen Begegnung zu haben. Ne?
Ja.
Ist natürlich nicht das Gleiche, aber vielleicht ist es gut genug für mein Gehirn sozusagen. Ne?
Mhm.
Dadurch... Also auch dadurch wird dann ein Risiko, also das Risiko von
Ablehnung.
Ja, ich meinte jetzt Beziehung, also auf sich auf jemanden einlassen. Mhm. Das ist ja ein Risiko. Ja? Also ich investiere in eine Person, vielleicht lehnt die mich wieder ab oder es klappt nicht. Oder, ne? Also das habe ich ja alles nicht. Also wenn ich halt irgendwie nur an meinem Rechner sitze, Pornos konsumiere und beim Daten auf dem Klo rumswipe, dann habe ich ja wirklich kein Risiko bei Sachen, die halt hochgradig auch mein Intimstes angehen, also körperlich abgelehnt zu werden, ne, oder eben auch vielleicht sogar mehr als nur körperlich, wenn ich die Person schon ein bisschen länger kenne, so, hey, du bist halt echt ein Arschloch, ja, oder so. Also diese Ablehnung, das will ja, das finde ich ja keiner cool.
Nee.
Genau, und ob das, also wie das finde ich schon eine interessante Überlegung, wie das, was das mit uns Menschen macht, also man kann das, also wir haben da jetzt noch nicht drüber geredet, aber vielleicht ist es auch mal eine Folge wert, ne, also man kann das ja natürlich auch irgendwie mit Sexrobotern und so.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, also vielleicht auch nur sozusagen eine dialektische Wende, die Ablehnung hat ja auch einen Grund, also dass mich jemand ablehnt, kann natürlich sein, weil er ein Arschloch ist oder sie ein Arschloch ist, aber es kann ja auch sein, dass ich ein Arschloch bin und deswegen abgelehnt werde, wenn ich diese Erfahrung gar nicht mache. Das genau. Ist ja auch nicht gerade konstruktiv für mein Selbstbild dann vielleicht.
Ja, das stimmt, obwohl man immer noch sagen muss, dass Tinder ja auch eben sagt, dass die, also auch ein Argument dafür ist, also um mich jetzt selber so ein bisschen zu widerlegen, dass eben die Virtualität unzureichend ist. Ne? Also es ist eben nicht so, dass ich, keine Ahnung, die Porno-Swipes-App durchsetzen, wo ich nur konsumiere an meinem Rechner, sondern dass die Leute ja schon ein Bedürfnis nach einer menschlichen Beziehung haben. Ne? Sonst würden sie ja kein Tinder verwenden. Sonst würde ich ja in der, keine Ahnung, Google-Bildersuche mir irgendwelche Models zusammenklicken, die ich halt sexy finde. Ja? Sondern ich möchte ja schon was Echtes haben und dafür gehe ich dann auch auf die Straße. Ne? Also es ist ja im Prinzip ist ja schon nicht virtuell, sozusagen.
Das ist richtig.
Das Letzte, was ich noch sozusagen mir noch überlegt hatte, ist, was auch echt interessant ist, also vielleicht auch, ist auch nur so ein Trivia-Ding, dass jetzt durch die, ich glaube, sie haben erst in der Corona-Krise angefangen, habe ich es selbst nicht gemacht, aber dass es so Swipe Nights gibt bei Tinder. Dass die quasi... ich stelle es mir so ein bisschen so vor, wie diese Netflix-Serie, die es mal gab, die interaktiv war. Also du hast halt sozusagen einen Film und es war, glaube ich, ein Katastrophenszenario. Und du musst dann relativ schnell innerhalb von 9 Sekunden oder so eine moralische Frage beantworten. Ja, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das? Und swipe dann rechts oder links. Und ich muss es relativ schnell machen, weil es halt eben Zeitdruck gibt. Und dadurch, das wird dann auf meinem Profil angezeigt und in meinen Matches mitverwertet. Also habe ich jetzt den Person A sterben lassen oder Person B oder so. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also in so moralischen Dilemmasituationen.
Ja, ja, klar.
Was irgendwie super interessant ist, aber irgendwie auch so ein bisschen mehr in dieses, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Elite-Partner-Konzept geht. Ne? Also dass du halt irgendwie versuchst dann, nicht nur aufgrund von deinem ersten äußerlichen Eindruck, sondern eben doch auch aufgrund von meinen inneren Einstellungen zu matchen oder so.
Okay, also es ist im gewissen Sinne ein Versuch, auch mal Algorithmus einzubinden, oder?
Ja, wahrscheinlich war es jetzt auch, ich vermute mal, das war jetzt auch einfach eine Idee, die sie eben in der Krise hatten.
Okay.
Um das halt nochmal so die Leute so ein bisschen zu animieren oder zu entertainen und das halt dann zu verbinden so. Aber ja, es ist schon interessant, weil es ja eigentlich das typische Tinder-Konzept so ein bisschen brechen, ne, damit.
Ja, eben.
Weil es dann eben doch vielleicht um tiefgehendere Sachen geht. Aber ja, vielleicht haben sich die Marketingabteilung da jetzt auch nicht zu viele Gedanken drum gemacht, was es jetzt mit dem Konzept von Tinder macht, sondern irgendwie, ja, gute Idee, lass mal, keine Ahnung. Aber fand ich irgendwie auch eine interessante... Vielleicht auch
schlicht und einfach ein Test zur Ergänzung des Konzepts. Also kann man das...
Ja, also ich stelle es mir auch ganz cool vor, ne, wenn du halt irgendwie nicht mehr sagen musst, na, du auch hier. Also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, was sagst du halt, ne? Schöne Haare. Und wenn man halt sagen kann, so, ja, voll krass, das fand ich auch voll eine krasse Frage. Und dann, ich habe aber so entschieden oder du hast auch so entschieden, die meisten machen es anders, die sind alle blöd, lass mal, wir sind ja cool oder so. Also wahrscheinlich einfach einfacher, dann irgendwie ins Gespräch zu kommen, so irgendwie, ne?
Ja, im gewissen Sinne hast du recht. Ja, klar. Okay.
Ja, krass.
Das war viel heute, ne? Wir haben echt viele Themen abgearbeitet.
Ja, aber es war auf jeden Fall cool, mit dir darüber zu reden. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch eine Meinung habt oder irgendwas cool oder besonders scheiße fand, was wir gesagt haben oder zu oberflächlich oder was auch immer oder wir haben uns irgendwo in Fettnäpfchen gesetzt. Teilt uns das gerne mit. Also schreibt uns irgendwie bei Insta oder bei Twitter. Netztheologen heißen wir da. Oder schickt uns eine Mail an info@netztheologen.org. Genau, dann würde uns voll interessieren, wie immer. Schickt uns gern Feedback. Und
wir freuen uns drauf.
Genau. Das war's.
Alles klar. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.